Männer und ihr Körper. Zwischen Panik und Gleichgültigkeit. Herzlich willkommen zum Mainstream. Warum nehmen Männer ihren Körper erst ernst, wenn er richtig nervt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Kopf, ich bin 28, mein Körper sieht es aber anders. Aber bevor wir reingehen, Moritz, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wir nehmen ja heute die Folge für nach Weihnachten, schon vor Weihnachten auf.
Stimmt, ja.
Hängt vielleicht zusammen mit einem kleinen Weihnachtsspecial, was wir noch für euch planen. Da lohnt sich das Dranbleiben.
Ich freue mich drauf, ja.
Also ich komme frisch aus dem Europapark mit der Family, unser jährliches Ritual. Ich bin frisch erholt.
Man sieht es dir an.
Ja, danke. Ja. Das macht es entspannt. Und gleichermaßen schaue ich jetzt noch auf die Zeit bis Weihnachten, weil die hat noch einiges für mich reserviert.
Ja, ich habe da ultra Respekt vor dir, also in dieser Phase da nochmal sich rauszunehmen. Aber man sieht es dir an, es tut gut.
Was soll ich sagen? Es war schwer zu sagen, ich bin jetzt da mal ein paar Tage off. Mhm. Also wirklich off, ne? Das mache ich ganz selten im Jahr. Aber gerade in der Phase bringt es auch was. Vielleicht ist das so dieses Dilemma, in dem man steckt, dass man es da nicht macht, wo man es am meisten bräuchte. Also ich habe es gemacht, ich kann es nur jedem raten. Das ist es. Aber fahrt nicht alle in den Europapark, fahrt ins Phantasialand, weil...
Woanders hin.
Oder woanders hin, ich möchte ja nicht so lange anstehen. Nico, wie geht's dir?
Ja gut, ich komme frisch aus dem Büro und bin noch, wie wir es schon in einigen Folgen erwähnt haben, noch richtig drin im Jahresendspurt. Aber dafür gut, es ist so jetzt die Phase, wo ich habe das neulich mit der Steffi mal besprochen und habe da was in so einem Reel, ich kann leider den Podcast nicht mehr sagen, sonst würde ich ihn wirklich erwähnen, weil ich das Beispiel ziemlich cool fand. Da hat jemand quasi erklärt, wie Piloten eine Route planen, die sie fliegen und da eine Assoziation zu Problemen quasi hergestellt oder zu schwierigen Situationen, die vor einem liegen. Und da ist dann so der Punkt gewesen, also wenn die das planen, dann ist so die Grundthese, wir fliegen ans Gewitter ran und wenn wir vorm Gewitter sind, dann entscheiden wir, fliegen wir drüber, fliegen wir links rum, fliegen wir rechts rum, weil eventuell, bis wir da sind, hat sich's auch aufgelöst. Und du erinnerst dich vielleicht an die, ich glaube vor zwei oder drei Folgen davor war es, wo wir darüber gesprochen haben, so boah, noch 6 Wochen bis Weihnachten, irgendwo baut sich da ein Druck auf, der noch gar nicht fühlbar ist. Und man weiß nur, ja, der Jahresendspurt wird wieder knackig, aber man weiß ja gar nicht so recht, was kommen da eigentlich noch für Problemchen. Und wenn man dann aber in der Lage drin ist, merkt man ja, man kriegt es geregelt. Es ist viel und es ist anstrengend und es fordert, macht aber auch Spaß. Und dann wird auch alles wieder gut und Weihnachten wird auch stattfinden. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Ja, wir hoffen ohne Gewitter.
Ja, ohne Gewitter. Wahrscheinlich wieder 20 Grad Sonnenschein.
Ja. Und, ja. Das wäre der Klassiker.
Ja.
Unsere Folge geht ja heute um Männer und ihren Körper, beziehungsweise auch um ihre Gesundheit. Und da gibt es ja doch einige Klischees, die man mal so ansprechen könnte. Also eins, was mir so einfällt, ist, du hattest im Intro gerade gesagt, ich fühle mich wie 28, aber mein Körper sagt mir, das ist nicht mehr so. Und mir ist spontan eine Szene eingefallen, ein bisschen unangenehm. Aber ich war auf dem Minigolfplatz tatsächlich und habe mich gebückt, weil ich diesen Ball aus dem Loch nehmen wollte und habe einen Hexenschuss des Todes gekriegt. Und ich lag dann tatsächlich, ne, ist jetzt nur lustig, wenn man es von außen gesehen hat, ich lag da mit massiven Schmerzen einfach auf diesem Green,
oh nein.
Sagt man vielleicht nicht beim Minigolf, aber ich lag auf jeden Fall auf dem Spielfeld vom Minigolf und neben uns stand auch eine Familie und die hatten 2 kleine Kinder und der Sohn sagte, Mama, was macht der Mann da?
Also Chapeau erstmal zum Green, also ich weiß nicht, auf welchen Minigolfplätzen du unterwegs bist. Ja, stelle ich mir schmerzhaft vor und da kommt gleich die Frage, hast du dir nicht so einen Rentnerschläger geholt, der so ein Möpken dran hat, wo man den Ball einfach rausholt?
Ja, ich war selbstverständlich viel zu stolz, um das zu benutzen, sind wir ehrlich, auf jeden Fall. Ist die Folgefrage, ist immer die wichtige, wie geht man mit 2 N damit jetzt um? Ich meine, ich hatte jetzt nicht viel Auswahl, weil es war wirklich massiver Schmerz. Das heißt, meine Frau hat mich zum Glück dann ins Krankenhaus gefahren.
Und echt so schlimm gleich?
Ich habe dann tatsächlich 2, 3 Spritzen gekriegt und dann war die Sache wieder ganz okay. Aber das ist halt, wenn der Körper mal eben so eine Krisensitzung einberuft, ne? Dann heißt es bei Männern ja auch oft, das ist jetzt erstmal vertagt.
Ja.
Oder wie geht's dir damit?
Naja, ich kenne das schon. Also sobald es ja wieder geht, ist es ja gelöst, ohne dass vielleicht tiefer in die Ursachenforschung gegangen wird oder auch in einen nachhaltigen Maßnahmenplan. Ich erinnere mich noch an die, ich habe mir jetzt überlegt, in welchen Situationen war das bei mir der Fall. Du erinnerst dich noch, als wir mal im Sommer vor vielen Jahren zusammen laufen waren und ich nichts gemerkt habe, mir ging es super gut, es war zwar warm und von 0 auf 100 hat es Klick gemacht und ich war weg. Für ein paar Minuten, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war. Ist ja dann auch im Krankenhaus geendet und ist ohne ein Resultat rausgekommen, was mir sehr, sehr schwer fiel damals, weil ich, also alle haben das so abgehakt, ja, es war ein warmer Tag, der hat wahrscheinlich wenig getrunken, vielleicht nichts gegessen, ist am Abend joggen gegangen, es war heiß und dann ist der halt umgefallen. Und ich selber weiß aber, nein, das war nicht so. Also ich bin zu der Zeit ja schon sehr viel gelaufen. Und ich wusste, dass es heiß war. Ich habe den ganzen Tag über wirklich sehr viel getrunken gehabt. Ich habe regelmäßig gegessen gehabt. Habe auch bewusst nochmal eine Banane vorm Laufen gegessen und wirklich nochmal ausreichend Flüssigkeit. Und wir waren ja auch nicht in der prallen Sonne beim Laufen, sondern wir sind ja extra im Wald laufen gewesen. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da habe ich eine Riesenkopfsache daraus gemacht, sehr, sehr lange. Habe die auch heute noch beim Laufen ein bisschen. Und habe auch versucht, in die Ursachenforschung zu gehen. Was war denn jetzt da eigentlich los? Nur, und da kommen wir wahrscheinlich schon fast an eine Ursache, warum manche Dinge so ignoriert werden. Da habe ich wieder gemerkt, wie schwierig es mittlerweile ist mit unserem Gesundheitssystem. Termine zu bekommen, dann machst du auch Untersuchungen, hast irgendwie ein Langzeit-EKG oder ein Belastungs-EKG. Aber dass du das mal irgendwie sauber und ordentlich mit einem Arzt besprochen bekommst dann danach, das findet halt nicht statt.
Ja, das ist ein Punkt und da passen die Termine ja oft auch nicht in den Alltag, gerade bei uns getriebenen Typen irgendwie. Das ist auch ein Ding. Also du warst schon auf jeden Fall eine Zeit weg, die mich motiviert hat, den Krankenwagen zu rufen.
Ja, vielen Dank dafür auch noch an der Stelle.
Ja, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück war das nahe am Auto und wir hatten noch einen Beutel Eis, um meine Trinkflasche zu kühlen.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Das war auf jeden Fall ein Schreckmoment und da kamen aber zum Glück auch sehr schnell die Einsatzkräfte und es ging schnell.
Ja.
Aber im Nachgang ist es ja so, man lebt ja immer in so einer Ambivalenz als Mann. Oder zumindest nehme ich das bei den Männern um mich rum so wahr und bei mir selber auch. Das eine ist so, du hast irgendwas und kommst nicht an die Ursache richtig dran, so wie du das gerade geschildert hast. Und dann wohnt das so mietfrei in deinem Kopf. Und dann ist es so ein ständiger Begleiter über die nächsten, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Vielleicht können die Herren, die ein paar Jahre älter sind als wir, uns mal hier grünes Licht geben und sagen, das ist in 10 Jahren vorbei, macht euch keine Sorgen, du wirst gelassener. Und die andere Seite der Ambivalenz ist aus meiner Sicht, du kümmerst dich gar nicht.
Mhm.
Ja, du sagst so, ja, das mit dem Knie oder mit dem Handgelenk, ach, das wird schon wieder.
Ja.
So in die Richtung. Aber dieses mietfrei im Kopf, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Also tatsächlich, wir hatten mal irgendwo in einer Podcast-Folge, hatten wir anmoderiert, es geht um Rasenmäher, Roboter, irgendwas und Durchfalltabletten. Und auf diese Durchfalltabletten habe ich total viele Anfragen gekriegt auf Instagram und auf WhatsApp, haben mir alle geschrieben, oh ja, da bin ich auch im Team, so in die Richtung. Und das war tatsächlich ganz wahnsinnig. Als wir einen Junggesellenabschied hatten, da sind wir mit der Bahn vom Münchner Hauptbahnhof nach Salzburg gefahren, wollten da irgendwie was essen und trinken und dann ins Casino. Und wir waren, glaube ich, so 10, 12 Leute um die Kante. Und ich habe da ein Pill-in-a-Pocket-Prinzip. Also ich habe die dann in der Tasche und dann brauche ich sie nicht. Das ist die Übersetzung. Und ich glaube, ich habe an dem Tag so 4 oder 5 Durchfalltabletten. Das heißt, ein Drittel dieser Menschen wollten eine Durchfalltablette haben. Ich glaube auch aus Vorsorge. Aber da sieht man mal, wie präsent das Problem ist. Ne?
Ja. Und ich meine, das ist ja auch nur bedingt auf ein körperliches Thema zurückzuführen, sondern meistens sitzt das ja hier oben im Kopf drinnen. Und reicht dann bei vielen ja schon diese Situation, ich kann jetzt nicht aufs Klo gehen.
Ja. Genau.
Die ist dann schon so ein Triggerpunkt, wo dann Panik ausbricht.
Das war's. Ich glaube, morgens 2 kalte Bier und dann irgendwie am Hauptbahnhof angekommen und dann noch kurz warten auf den Zug, dann rein und aufregender Tag.
Boah.
Und da haben dann viele halt eben, ich glaube, man umschreibt das so immer schön mit Reisekrankheit. Ich glaube, das war's.
Ja, und bei mir zieht sich gerade da alles zusammen. Ich weiß nicht, könntest du jetzt nochmal so einen richtigen Junggesellenabschied so ein richtiges Wochenende, wo du dann weißt, das wird jetzt flüssig.
Klar.
Echt?
Ja.
Also ich hätte schon, noch Lust auf so ein Männerwochenende, wo du sagst, so, so machst ein bisschen was und da, natürlich gerne, aber so dieses klassische Junggesellenabschied wie vor 10 Jahren oder wann das Ganze losging, die Nummer, da wäre ich, glaube ich, mittlerweile raus.
Ja, du hast ja gefragt, kannst du und nicht willst du? Also wollen würde ich es nicht mehr.
Ja, okay, dann stimmt, ja.
Und das Können ist jetzt wieder hier dieses Männerding. So, ja klar, kann ich das noch. Ich bin doch erst 38, sicher.
Mhm. Ja, da merke ich aber ein bisschen, dass in dem Eingangsstatement, in meinem Kopf bin ich noch 28, mein Körper sieht das anders. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es mein Körper direkt ist. Ich mache natürlich viele Dinge heute nicht mehr, die ich mit 28 gemacht habe. Aber wo ich es ganz stark merke, ist, was die diese sozialen Komponenten angeht. Auch das sich treffen oder Dinge vereinbaren im privaten Bereich. Also ich glaube, es liegt daran, wenn du beruflich sehr viel unter Termindruck stehst und sehr, sehr viele Termine hast, dass es oftmals dann umschwappt, im Privaten gar ganz froh bist, wenn da nicht immer viele Termine sind.
Unterschreibe ich.
Na. Naja, auf jeden Fall.
Wenn man an den ersten Warnschuss so des Körpers denkt, also der Moment, in dem man merkt, dass man nicht mehr unzerstörbar ist, hast du da einen?
Na, definitiv das damals beim Joggen. Also das war für mich ein Warnschuss, nur dadurch, dass der ohne Ergebnis blieb. Also weil alle gesagt haben, die ganzen Ärzte, und ich bin ja wirklich, also es ist ja nicht normal, wenn jetzt jemand, wie alt war ich da, Mitte 30, 34, 35, bei einer körperlichen Ertüchtigung da mal eben schnell umfällt. Und da wurde schon im Krankenhaus das ganze Programm abgespielt. Also die haben zwar jetzt keinen Herzkatheter gemacht, aber Ultraschall vom Herzen und. Und wenn alles so ergebnislos ist, dann stehst du ja auch da. Ja, was mache ich denn jetzt? Du kannst da sicherlich gute Vorsätze machen. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Den Scherz, den haben wir alle schon mal gehört. Und dann 3 Wochen später bist du wieder voll drin. Dadurch kann ich da jetzt gar nichts mit an die Hand geben, so recht, weil mir halt die Ursache einfach fehlt. Also manchmal ist es ja auch so, dass du vielleicht ganz froh wärst, wenn jemand sagt, du pass mal auf, da war jetzt das und das und das kriegst du in den Griff, wenn du das und das machst. Das wäre mir 1000-mal lieber, also und natürlich nur, wenn es nichts ganz Schlimmes ist, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, und so geht es, glaube ich, vielen, dass sie mit Themen zu kämpfen haben, wo die Medizin erstmal keine Lösung hat, wo man sich die Lösung aber wünschen würde. Ich kenne es aus dem direkten Umfeld, also ich sehe es jetzt leider wieder im familiären Bereich, wo ich einfach sage, um Gottes Willen, in was für ein Gesundheitssystem sind wir unterwegs. Sehe es aber auch, habe es bei der Steffi gesehen, da hat es auch lange gedauert, bis wir wussten, okay, so und so ist es. Und dann konnte man was tun und dann war die Sache auch erledigt, hat sie super in den Griff gekriegt. Also da für die Hörerinnen, ich darf das ja auch sagen, also Steffi hat ja selber auch einen Channel über das Thema. Meine Frau ist oder hat Morbus Crohn und das war ein langer Weg, bis man das endlich mal festgestellt hat, was es ist. Und nachdem man das festgestellt hat und da respektiere und bewundere ich sie sehr, da war es nicht so, also wenn ich mir anschaue, was sie alles nicht mehr essen durfte, da wäre ich verhungert. Also und jetzt gibt es ja 2 Möglichkeiten, wie gehe ich damit um. Also die eine ist, du verfällst in Selbstmitleid, was... Ne, da darf man nicht mehr Finger drauf zeigen, meiner Meinung nach, weil das ist eine logische Konsequenz. Die andere Seite ist aber, und da habe ich wahnsinnigen Respekt davor, wie sie es gemacht hat, die hat daraus wirklich eine Tugend gemacht und hat gesagt, okay, was kann ich jetzt essen, was kann ich Geiles daraus kochen und wie gehen wir jetzt damit um? Und daraus ist am Ende ein TikTok-Kanal entstanden, den sie auch ziemlich gut nach oben gebracht hat, was die Follower angeht, ohne dass das Ziel war, sondern sie wollte einfach einfache Rezepte, die lecker sind für Menschen, die Morbus Crohn oder auch eine Histaminintoleranz, also das war bei ihr quasi mit ausgelöst und hat sich damit quasi eigentlich total aus diesem Sumpf da, der ist nicht gar nicht so recht aufgekommen, hat sie sich rausgezogen und da habe ich irrsinnigen Respekt davor mit welchen, wie sie mit dem Thema umgegangen ist. Also
ganz starke Nummer. Ja. Ich habe den Wahnsinn. TikTok-Kanal tatsächlich auch gesehen, obwohl ich gar keinen TikTok habe, also ich habe das extra dafür geholt. auch Weltklasse und die hat er auch richtig Follower gemacht. Also das ist wirklich beeindruckend.
So, mit ein paar Dingern viral gegangen und die Rezepte waren richtig lecker.
Ja,
also total. Wir essen die heute noch, weil es einfach geile Rezepte waren.
Ja.
Ja, also.
Ganz starke Krisenbewältigung, vor allem wenn dann erstmal die Schublade aufgeht. Dann bist du ja schnell in der Psyche, wenn der Allgemeinmediziner nicht mehr weiter weiß, dann brauchst du wirklich Zeit und auch Engagement, um der Sache weiter nachzugehen. Ja. Und dann geht die nächste Kiste auf und dann ist es vielleicht wieder eine Enttäuschung. Und ich glaube, das ist der Weg, den viele einfach auch gar nicht gehen, weil die dann immer sagen, oh, da habe ich keine Zeit für.
Mhm.
Aber vielleicht auch die Behauptung, dass das der Grund ist, warum viele Männer dann einfach nicht mehr zum Arzt gehen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also wenn du anschaust, wie schwierig es ist, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, für mich ist es teilweise schon eine Herausforderung, irgendwie in den Friseurtermin in meinen Alltag einzubauen.
Ja.
So, und jetzt reden wir beim Friseurtermin, den kann ich eigentlich über einen Monat hinweg planen, weil irgendwo weiß ich, okay, die 3 Haare, die müssen jetzt wieder gestutzt werden und in der und der Woche. Und jetzt reden wir über einen Arzttermin, wo es schwierig wird, überhaupt einen zu bekommen.
Mhm. Und das ist mein persönlicher Punkt. Also ich habe 2, wo ich sage, so, das ist der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, ich bin einfach jetzt nicht mehr Mitte 20.
Mhm.
Der erste ist, du hast ja mit Anfang 20 in der Regel, hoffentlich an euch da draußen, keine ernstzunehmenden Probleme. Da tut mal irgendwas weh oder so und dann ist das auch schnell wieder weg. Und dieses schnell wieder weg ist jetzt auch weg. Tatsächlich muss man sich jetzt mal ernsthafter damit beschäftigen, wenn man irgendwo mal ein Zipperlein hat.
Ja.
Mir geht es zumindest so, weil auch aus der Verantwortung heraus möchte ich natürlich für die Familie noch möglichst lange da sein. Und das Zweite ist, ich habe auch das Gefühl, es geht nicht mehr so schnell weg. Ich muss die Sachen ernster nehmen, als ich sie noch mit 20 genommen habe zum Beispiel. Und das ist dann auch direkt der zweite Punkt, wo ich sage, dieses alte, wie soll ich das umschreiben, diese alten Verhaltensweisen passen nicht mehr. Also früher war das immer so, da kommt der erste Warnschuss, dann kommt Googeln, dann kommt Panik und dann kommt Wegdrücken.
Mhm.
Also so die typische Männerschadendiagnose ist ja so, oh, mir tut irgendwas weh, ich mach mein Handy auf, mein Laptop, mein iPad, irgendwas, tipp das da ein, dann steht da so irgendwie Endstadium von irgendwas, die schlimmsten Diagnosen, die du dir vorstellen kannst, dann klappst du es zu und irgendwie geht es ja immer weiter. Und dann hast du vielleicht noch eine Frau in deinem Leben oder Eltern, die dich lieben oder Schwiegereltern oder wie auch immer und die sagen so, ja Mensch Junge, geh doch mal zum Arzt. Und eine Woche später ist es ja wirklich gut gewesen mit Ende 20 und da hast du immer gesagt, haha, guck, ich hatte ja recht, alles gut. Ich habe das total im Griff. So. Und das ist jetzt nicht mehr so.
Ja, absolut. Also wie ging es dir denn mit dem Hexenschuss? Also du hast dann die Spritzen bekommen. Hast du da beispielsweise dann auch proaktiv was gemacht?
Da habe ich tatsächlich wieder proaktiv was gemacht, wobei das bei mir so Wellenbewegungen sind. Also das Thema hatten wir auch schon mal. Dann hast du irgendwas, das dir nicht so gut geht und dann schaffst du auf einmal wieder deine Schritte, die du dir vornimmst oder dann machst du wieder deine Fitnessübungen. Und dann kommt so der Alltag und dann machst du es auch manchmal nicht mehr und das Wiederanfangen ist so schwer und jammer, jammer, jammer und ich armer Typ, ich muss ja alles handeln. Ja, alle Frauen lachen jetzt, die zuhören. Ich glaube, die Männer auch. Aber ich glaube, es gibt so ein Dreieck, so ein magisches Dreieck. Und das ist, du kannst einfach nur 2 Seiten runterdrücken und dann ist immer eine in der Luft. Und ich glaube, das ist Familie, Job und Gesundheit. Mhm. Oder Gesundheit vielleicht auch noch, aka Fitness. Und wenn ich halt im Job und der Familie komplett da bin, dann merke ich, dass meine Fitness einfach in der Luft hängt.
Ja.
Und das irgendwie so einzutarieren, weil das kriegt total oft irgendein Übergewicht in irgendeine Seite, das ist aus meiner Meinung nach die hohe Kunst. Nicht einfach, klar. Und ich bewundere jeden, der das schafft. Ich kenne so
absolut 2, 3
Leute. Das ist der Hammer. Die balancieren das, als wenn sie im Zirkus gearbeitet hätten.
Naja, absolut. Also es ist ja auch so ein geiles Gefühl, wenn du 2 dieser Dinge so kombiniert kriegst, dass mal nichts in der Luft ist. Also ich vergleiche das immer, wir haben letztes Jahr so einen Wagen zum Joggen angeschafft.
Mhm.
Und das ist ein total geiles Gefühl, wenn die Kleine ihren Mittagsschlaf macht und ich mit ihr joggen bin, weil du quasi 2 Programm, also du erledigst 2 Dinge damit und schaffst dir damit mehr Zeit, tust was für dich. Der Kleinen tut es auch ganz gut, weil sie meistens bei der Bewegung besser schläft und an der frischen Luft unterwegs ist. Aber das klappt halt nicht immer und damit kommt dann auch schon wieder so auch oftmals Misserfolg rein, wenn du sagst, am Samstagmittag können wir das machen und dann klappt es halt nicht, weil sie nicht schläft oder das Wetter schlecht ist. Aber du hast vorher was gesagt, ich glaube, was man einfach grundlegend vermeiden sollte. Also man kann viele Sachen googeln, aber ich mache das auch nicht, ich mache das einfach nicht mehr, dass ich irgendwelche körperlichen Symptome oder jetzt auch bei den Kindern irgendwelche Verhaltensmuster oder irgendwas googeln, weil du kriegst ja, also wie du sagst, sofort die schlimmsten Treffer dazu angezeigt und arbeitest dich da rein. Das ist immer, glaube ich, bei dem allgemeinen Thema. Wie konsumiert man Medien und passt da ein bisschen drauf auf, was man konsumiert.
Ich glaube, das Spannende an dem Dreieck ist, das hat mir mal ein sehr geschätzter Kollege von mir gesagt, der auch wirklich an vielen Stellen mein Mentor ist und war. Der hat gesagt, das eine geht ohne das andere nicht. Das muss man einfach mal in eine Kette setzen. Mhm. Ja? Also kannst du Familie und Gesundheit haben ohne einen Job? Natürlich.
Ja.
Kannst du Gesundheit und einen Job haben ohne Familie? Jo. Aber du kannst halt nicht Familie und einen Job haben ohne Gesundheit. Mhm. Und das ist die Kette, wo sie bricht. Das heißt, diese Gesundheitsvorsorge, ob das jetzt Sport ist oder ob das ist, dass du jetzt auch wirklich einfach mal früher zum Arzt gehst, ich glaube, das muss einem klar werden, dass das ohne Gesundheit ist das alles nichts.
Ja.
So, jetzt klinge ich jetzt wie so, als wenn ich so 30 Jahre vorher geboren wäre. Aber als mir das so klar geworden ist, klar, ich schaffe es nicht immer, hier ein bisschen Sport, da ein bisschen Zipperlein. Ich versuche auch zum Arzt zu gehen, wenn was ist. Ich mache auch mein Blutbild und so. Aber diese zentrale Frage, was hält Männer ab, früher zum Arzt zu gehen? Ist es der Mut, Bequemlichkeit, sind es schlechte Vorbilder? Wo kommt das her?
Meiner Meinung nach, der größte Treiber ist am Ende dann doch die Angst vor dem Ergebnis. Mhm. Und das kenne ich aus dem Umfeld von vielen Leuten, die jahrelang mit Dingen Probleme hatten und bis diese Probleme so groß waren, dass man sie nicht mehr aushalten konnte und dann zum Arzt gegangen sind, dann gab es ein Ergebnis und dann ging es denen auch schlagartig besser. Schon alleine der Punkt zu wissen, hey, es liegt daran, hilft ja total, weil dann kann man ja proaktiv erst überhaupt anfangen, irgendwas zu tun.
Das stimmt. Also wo ich das auch wahrgenommen habe, ist als unsere Joggingzeit noch war oder Sportzeit allgemein, dann hast du halt irgendwie mal, dann tut das Schienbein weh. Dann gehst du trotzdem laufen, dann läufst du drüber. Ja, dann fängst du an, eben zu googeln, besagt, und sagen alle so, ach komm, nimm eine Ibuprofen vorm Laufen gehen, dann geht das. Aber das macht es ja schlechter, das macht es ja nicht besser. Das
ist die völlig krank in sich. Also,
gut, nimm die Salbe, die irgendwelche Rennradfahrer nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, kenne mich da zu wenig aus, aber ich glaube, die schmieren sich auch einiges in den Schritt. In dem
Thema. Ja, gut, ja.
Ja. Ja, ob das auf Dauer so gesund ist, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das aus der Community mal beantworten. Mhm. Aber dieses, an welchem Selbstbild hält man fest? Also wie viel Männlichkeit hängt da wirklich dran, einfach mal zu sagen so, nee, ich gehe jetzt mal eine Woche nicht, weil ich weiß, das ist gut. Oder ich melde mich jetzt mal einen Tag krank in der Arbeit. Fällt mir ultra schwer übrigens.
Ja.
Komm so aus so einem Bild irgendwie. Da hat man gegenseitig noch so rumgeprotzt, wie wenig Krankheitstage man in den letzten Jahren hat.
Kennst ja, das? Oder auch wie wenig Urlaub man genommen hat. Mhm. So irgendwie, ja, ich habe noch 15 Urlaubstage, die verfallen, aber ganz komisch. Da finde ich auch die Einstellung von einigen Führungskräften, die ich erleben darf, ziemlich gut, die einfach sagen, hey, wir haben eine hohe Erwartungshaltung an unsere Führungskräfte, aber wir haben auch die Erwartungshaltung, dass die sich so um sich selber kümmern, dass sie das dann auch bewerkstelligen können.
Ja, total. Ja. Ist bei uns auch tatsächlich zum Glück gelebte Firmenkultur. Also da achten wir schon drauf, wer krank ist, krank, fertig. Lieber auskurieren.
Ja komm, du tust doch auch keinem Gefallen, wenn du verrotzt in die Arbeit rennst und fünf andere mit ins Verderben reißt. Also dann bleib halt lieber daheim. Aber ich kenne das, ja. Man hat ja immer das Gefühl, ohne einen selber bleibt dann alles stehen. Erst wenn man mal selber da ist, merkt man dann wirklich, was geht und was ging halt dann nicht. Ja.
Absolut.
Aber generell mal zu dem Thema körperliche Symptome. Jetzt ist es ja so, ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, dass du dass sowohl das Geistige wie auch das Körperliche irgendwo in einem Einklang sein muss. Und jetzt gerade bei uns beiden Schreibtischtätern ist es ja oft so, dass wir, also so kenne ich das von mir oder so geht es mir ganz oft, dass ich merke, abends mein Kopf ist maximal ausgelastet, der hat was getan, der hat seine Arbeit gemacht, der braucht jetzt auch Regeneration, aber der Körper ist noch unruhig. Und dann ist irgendwas nicht im Gleichgewicht und fühlt sich total komisch an. Es knirscht. Kennst du das?
Ja, ja, total.
Und jetzt ist ja der Punkt, jetzt hast du auch gerade mit Kids, du machst ja, also du kannst versuchen, rückenschonend irgendwie eine 1,5-Jährige hochzuheben. In der Praxis denkst du da nicht dran und machst das nicht. Und was mir jetzt zum Beispiel auffällt, wo ich gerade drauf achte, ist, mir zieht es hier leicht in der Schulter drinnen. Habe ich jetzt, seit die Kleine da ist, wahrscheinlich durch das, sag ich mal, ständig diese Hochhebebewegung. Und es braucht so wenig, dass das dann auch wieder aufhört. Oder genauso mit den Rückenschmerzen. Es muss nicht die 2 Stunden Fitnessstudio am Abend sein. Es reichen auch einfach mal diese 7 Minuten in der Früh. Gestern in der Früh habe ich, es war ein kleines 7-Minuten-Workout, mehr habe ich nicht zeitlich untergebracht, weil ich auch gerne mal ein bisschen liegen geblieben bin oder mal 10 Minuten länger. Und aber prompt habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Und das kann dann wieder so einfach sein.
Wenn du jetzt ehrlich zu dir bist, der Nico mit 28, hätte der vielleicht über den letzten Satz gerade ein bisschen geschmunzelt?
Total, ja. Total. Also ich weiß noch, war das 28? Ja, doch, muss 28 gewesen sein. 28 oder 29 war für mich, also ich war nie besonders sportlich und bin es auch jetzt nicht, aber da war der High Peak meiner sportlichen Hobbykarriere. Wir haben es ja schon mal angesprochen, wir hatten da so eine Phase über 2-3 Jahre, da haben wir sehr aktiv an diesen Spartan Races teilgenommen und die sind jetzt, was den Körper angeht, verschleißtechnisch schon fordernd, einfach weil du weite Distanzen läufst teilweise, du hast unwegsames Terrain, also eigentlich für alles gar nicht mal so gut. Und in einem Jahr haben wir es wirklich sehr extrem betrieben, also das Ganze fing an mit einer Anmeldung zu diesem kleinsten Lauf einfach, wo wir gesagt haben, wir nehmen als Gaudi daran teil und dann ist, wie es dann so oft ist, dann kommt die Motivation mit dazu. Und damals wäre das gar nicht für mich vorstellbar gewesen, dieser kleinste Lauf, der war, glaube ich, in München im Olympiastadion, 5 Kilometer und Summe X Hindernisse. Und da haben wir dann schon gesehen, da gibt es auch größere und der größte dann damals irgendwie in Österreich in Kitzbühel, mit über 30 Kilometern und so mit x Hindernissen und Bergen rauf, das war ja in ganz weiter Ferne und plötzlich war aber nach diesem ersten Lauf, nach diesem ersten Moment war dann die Motivation da und der Ehrgeiz. Dann haben wir Jahr für Jahr uns gesteigert und haben dann im dritten Jahr quasi gesagt, wir wollen alle 3 Distanzen, da gibt es eine kleine, eine mittlere und eine ganz große innerhalb von einem Jahr laufen, das war das Ziel. Das haben wir auch gemacht, haben wir auch geschafft, das war eine coole Zeit, wir haben zusammen trainiert. Und ich weiß noch, nach diesem Lauf habe ich gesagt, ich höre jetzt nicht auf, also nachdem das geschafft war, ich möchte weitermachen und bin, glaube ich, habe meinem Körper so 4-5 Tage Ruhe gegeben und bin dann gesagt, jetzt laufe ich eine kleine Runde und fange wieder das Joggen an und hatte ganz, ganz schlimme Schmerzen in den Schienbeinen. Aber wirklich so, dass nach 100 Metern ging nichts mehr, ich musste aufhören und das hat mich dann über 2,5 Jahre begleitet.
Und dann Arzt oder YouTube?
Ja, nichts von beiden. Einfach nicht mehr laufen gegangen. Also erst Google und dann gibt es ja irgendwie diese Schienbeinentzündung, wo sich, glaube ich, im schlimmsten Szenario irgendwie bitte da mal auch die Fachleute unter euch in die Kommentare mich korrigieren, wo sich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so, hört sich das an, die Haut ein bisschen ablösen kann vom Schienbein und das löst irgendwie diese Schmerzen aus. Und also es war wirklich richtig heftig. Und dann halt einfach Ruhe. Einfach Ruhe. Das war aber tatsächlich auch mal das, was auch Google gesagt hat. Du hörst jetzt einfach auf.
Also in einer Sache muss ich dir widersprechen, dass du nicht sportlich bist und warst. Also ich kann mich gut daran erinnern, da war ich wirklich weit weg von da, wo wir beiden wohnen in der Region, sondern wirklich dann ein paar Kilometer weg. Und dann habe ich dich irgendwo getroffen, wie du mit einem Rucksack auf dem Rücken 10 Kilometer von zu Hause weit weg oder so, einfach joggen warst. Und ich dachte, hey Nico, wie geht's dir? Bist du irgendwie mit dem Auto oder mit dem Radl hingefahren? Nee, ich bin von zu Hause gelaufen, ich laufe gleich noch zurück. Und ich dachte so, wow, das sind so Distanzen, da denke ich dann wirklich schon ans Auto.
Ja, danke, aber das tatsächlich, das war die Vorbereitungszeit. Du machst ja deinen Gedanken und nimmst die Flüssigkeit mit, wo kriegst du das her? Also allgemein, ich kann es nur jedem empfehlen, das ist ein geiles Thema, um sich irgendwie neben dem Job zu beschäftigen, weil es geht ja nicht nur darum, um die körperliche Ertüchtigung, du lernst ja deinen Körper anders kennen, wann musst du was zuführen, und das war schon ganz gut und ganz cool. Aber auch da gab es natürlich jetzt als Beispiel, um diese Signale wieder rauszunehmen. Es gab da Signale auch schon vorher in der Trainingszeit. Und ich glaube, ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich am Tag dieses Rennens überhaupt noch in der Lage war. Also wahrscheinlich war ich da schon so drüber und irgendwas innerlich hat gesagt, okay, wir lassen den das jetzt noch machen, aber danach ziehen wir einen Stecker. Und so ist es, glaube ich, mit ganz vielen Sachen, was die eigene Gesundheit angeht, weil die Signale, die werden, wenn man ehrlich ist, schon sehr, sehr früh geschickt, und auch wenn man sich mit Menschen unterhält, die mal einen Herzinfarkt hatten oder andere, leider schwerere Erkrankungen, die geben dir alle in der Regel so einen Hinweis und sagen, ja, ich habe das hier gemerkt und ich habe das da gemerkt.
Das ist wahr. Jetzt ist nochmal die Perspektive zu drehen. Jetzt bist du ja nicht nur Mann, der dann vielleicht googelt, Selbstdiagnosen macht, den Laptop wieder zuklappt und sagt, ach, irgendwie geht's schon weiter. Du bist ja auch schon ein bisschen sensibler geworden bei manchen Themen und sagst so, nee, das nehme ich jetzt wirklich ernst und da gehe ich dann auch zum Arzt, dann gehe ich auch den Weg, den die Ärzte mir da vorschreiben oder wo ich durch muss oder wie auch immer. Bist ja insgesamt auch ein konsequenter Typ. Aber, und das ist jetzt der Punkt, du bist ja auch Papa. Mhm. Wenn du jetzt damit umgehen müsstest, auf der einen Seite der Mann, in Anführungsstrichen, der so als Superheld dasteht, und auf der anderen Seite der Mann, der einfach ehrlich ist und sagt, nee, ich nehme da die Zeit für und so weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich schwarz und weiß, ne? Das liegt ja beide auseinander wie eine 0 und eine 10. Ja. Aber wo würdest du sagen, auf der Skala würdest du so ein Bild abgeben? Wo würdest du ein Vorbild abgeben in der Realität, nicht im Wunsch, ne? Also so wirklich, so, das bin ich und deswegen mache ich das. Das würde mich mal total interessieren.
Es dreht sich. Weil bist du ein Vorbild, wenn du dich so lange dahin quälst, bis du an dem Punkt bist, wo es nicht mehr geht? Und ich glaube mittlerweile nein. Und die Frage ist total spannend, weil wenn ich jetzt zurückschaue, bevor ich Papa wurde, würde ich sagen, war ich das. Nur was lebe ich denn vor? Das ist ja genauso wie wenn du dich selber als Vater nicht auch mal, also jeder macht Fehler, ein Fehlverhalten ist völlig normal, ob es im Job oder im Privaten ist, aber es gehört ja viel mehr dazu, sich dann dafür auch zu entschuldigen. Und wenn du selber deinem Kind ja nicht vorlebst, dass man sich entschuldigt, dann kannst du auch später oder kannst du auch jetzt nicht erwarten, dass es das dann genauso tun wird. Und genauso sehe ich das mit dem Thema Verantwortung für sich selber übernehmen und auch mal darüber sprechen. Also wie geht's dir da dabei?
Ich habe tatsächlich so ein paar Themen im Kopf gehabt in meiner alten Welt, ne? So aus meiner Kindheit, aus meinem Erwachsenwerden, wie auch immer. Da habe ich wenig Platz im Kopf. Das ist zum Beispiel Selbstmitleid. Und das fällt für mich leider auch so negativ konnotiert in diese Kategorie, dieses Wehleidige und so weiter.
Aber ist das für dich wehleidig?
Nee, wenn es echt ist, nicht. Aber das war das alte Bild. Und was ich so schön dran finde, ist, seitdem ich Papa bin, überdenke ich diese Bilder nochmal. Also auch für mich, ne? Ja. Gerade aus diesem Vorbildgedanken raus, dass ich sage so, Männer dürfen natürlich weinen. Und das will ich jetzt meinem Sohn auch beibringen, ja, dass das so ganz normal ist. Auch wenn ich mir das selber jahrelang gar nicht gestattet hätte. So. Das war einfach in meinem Kopf nicht da. Also das ist einfach so, du siehst mal, wie viel Sozialisierung und Erziehung und so weiter ausmacht. Und ich finde das aber, spannend, gerade in der Erziehung, weil du dann nochmal mit so Fragen konfrontiert wirst, die du wahrscheinlich so gar nicht mehr auf dem Schirm hättest. Hätte ich mich mit 38 nochmal gefragt, finde ich das gut oder schlecht? Nee, du hättest es einfach so gelebt und fertig, ja. Und jetzt bin ich Papa, mein Sohn ist jetzt 3,5 rund. Und das sind jetzt genau die Themen. So, wenn er was hat, dann soll er es doch bitte sagen. Das hat überhaupt nichts mit wehleidig zu tun. Nee, raus, ehrlich. Und auch dieses Authentische. Und da ist auch nicht jeder Mensch gleich. Und auch Charaktere sind unterschiedlich. Und das sind alles Werte, die habe ich in meiner Kindheit so wenig bis gar nicht gelernt. Sehr, sehr schade im Rückblick. aber auch sehr, sehr schön im Blick nach vorne, dass ich jetzt was ändern kann.
Ja.
Das macht mir total Spaß.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass das niemand böswillig vorlebt, weil es gibt so viele Alltagssituationen, gerade wenn die klein sind, wo du dann sagst, hey Mist, das war jetzt total die falsche Reaktion gerade.
Mhm.
Also ich möchte, dass meine Tochter so aufwächst, dass wenn die in 10, ja, machen wir vielleicht lieber 15 Jahren oder 14 Jahren oder 13 Jahren, irgendwo nachts ein Problem hat und vielleicht auch einen riesen Mist gebaut hat, dann will ich, dass die das Vertrauen hat, dass sie mich anrufen kann und nicht das vor mir verheimlicht an der Stelle. Und dazu müssen wir jetzt aber was vorleben.
Das ist wahr, nur ich finde, Vorbilder sind auch eine schwierige Geschichte. Wir haben jetzt gerade ganz aktuell den Fall. Ich habe jetzt, danke Chef, ich habe einen neuen Geschäftswagen gekriegt. Mein Sohn findet den total klasse. Der feiert das richtig. Oder ich habe jetzt neulich mal den Kühlschrank so ein bisschen hochheben müssen. Der hat halt hinten Rollen, ja. Also ich kenn's mich ja. Es ist jetzt nicht, als wenn ich hier 300 Kilo heben könnte, aber hab den so ein bisschen angehoben und rausgezogen aus der Nische, in der er drin steht. Mhm. Und auch das, ne, also ob das Auto ist oder den Kühlschrank anheben, Papa ist halt der Beste. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber teilweise ist mir das schon unangenehm. Dann komme ich so in den Kindergarten oder wir sitzen irgendwo im Hotel oder so und irgendwer fragt so, na, was ist das? Mein Papa fährt ein Rennauto, mein Papa ist der Stärkste. Und ich denke mir in dem Moment immer so, oh mein Gott, ob die Leute alle denken, dass ich jetzt so ein Prolo bin, der so irgendwie dem Sohn so sagt, so, ja, guck mal, wie krass das ist und so.
Ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist.
So, mir ist das zu viel Superheld, ich wäre gerne so, ne? Der soll mich ganz lieb haben, aber so, mein Papa ist der Stärkste, dann werde ich immer ganz rot im Gesicht.
Ja. Also wir können ja auch mal über den Mercedes AMG von deinem Sohn reden, den er als Bobbycar hat. Das könnten wir eher in die Ecke reinbringen.
Den habe ich nicht ausgesucht, aber ich habe ihn sehr gefeiert, als wir ihn bekommen haben. So muss ich sagen.
Na, ist ja auch schön, ein bisschen falsche Marke, aber ja. Anderes Thema. Nein.
Ist schon richtig so. Spaß das beiseite. Beste oder nichts. So, was ist unser Takeaway?
Naja, also ein Takeaway ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der Körper ist kein Gegner, ist ein Miteinander. Und wenn das nicht gepflegt wird, dann kündigt der auch irgendwann dieses Miteinander auf.
Das ist immer so schwierig, unsere Takeaways, ich kann die alle so unterschreiben. Ich denke mir immer so, sag doch nicht so was Schlaues, ich würde ja gerne jetzt auch mal wieder Worte geben, aber that's it, ne? Achte drauf, du musst ja mit deinem Körper leben und der mir auch mit
dir. Ja. Geil. Ja. Und überhaupt mal darüber zu sprechen.
Ja, total.
Was wir eher tun.
Also ich glaube, das ist ja auch das Thema von Mainstream. Was mich jetzt interessieren würde an die Hörer und Hörerinnen, ja. wir haben immer noch 60% Frauenanteil, was uns mega freut in der Zuhörerschaft. Vielleicht müsst ihr auch viel schmunzeln, wenn ihr hier so den Blick aus einer Männerperspektive hört und denkt so, oh, so ist mein Papa auch oder mein Bruder oder mein Mann oder mein Freund oder einen, den ich kenne. Aber welches Körpersignal habt ihr denn zuletzt einfach mal überhört? Und das hat dann irgendwie eine komische Wendung genommen. Wenn ihr da ein Beispiel habt, schickt uns mal per Instagram oder die unsere Handynummer haben, gerne auch per WhatsApp. Einfach mal was durch.
Oder TikTok.
Oder TikTok. Wir sind jetzt bei TikTok.
Wir sind jetzt auch bei TikTok, ja.
Nico hat geregelt.
Bin mir noch nicht sicher, ob wir das Medium richtig nutzen, aber wir geben uns Mühe.
Liked einfach und helft den Anfängern beim Gas geben. Und dann sehen wir uns. Oder wir hören uns
bald. Wir hören und sehen uns.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.